G'day Mate, mein Name ist Matthias und du hast den Australien Podcast. Dein Podcast zum Kennenlernen, Erobern und Träumen. Willkommen zurück im Australien Podcast. Ja, es hat eine ganze Weile gedauert seit der letzten Folge, aber nun geht's endlich mal wieder weiter. Und der Grund dafür ist, dass wir letztes Jahr mal wieder in Australien waren, einmal zu Besuch in Sydney, aber auch im Northern Territory. Und das Northern Territory ist echt ein Wahnsinns-Territory. Es ist ja kein State, aber ein Territory. Und echt wunderschön, tolle Natur. Und deswegen ist es nun endlich mal an der Zeit, diese Touristenregion im Norden Australiens oder im Zentrum und Norden Australiens vorzustellen. Viel Spaß dabei! Zunächst werde ich etwas Allgemeines sagen. Dann geht es zum Klima. Natürlich etwas zur Hauptstadt Darwin. Die Touristenregion im Northern Territory. Ich werde etwas zur Art des Reisens sagen. Und zum Ende der Klassiker, die Big Things im Northern Territory. Viel Spaß! Ja, fangen wir mit den allgemeinen Fakten an. Das Northern Territory ist riesig. Es besteht aus 1,3 Millionen Quadratkilometer Fläche, also Land. Zum Vergleich, Deutschland hat etwa 350.000 Quadratkilometer. Das ist also ungefähr 3,7 Mal so groß wie Deutschland. Es ist immer nur ein Teil vom gesamten Australien. Und trotz dieser beeindruckenden Dimensionen ist es doch nur die drittgrößte Bundesdivision, also im Vergleich zu den States und Territories, nach Western Australia und Queensland, die sogar noch mal größer sind. Insgesamt bedeckt das Northern Territory etwa ein Sechstel der australischen Fläche. Am anderen Ende der Skala ist jedoch die Menge der Einwohner. Und zwar gibt es nur gut 250.000 Einwohner im gesamten Northern Territory. Das sind nur etwa 1% der australischen Bevölkerung. Wenn du dir das jetzt also nochmal gegen die 3,7-fache Größe von Deutschland überlegst, dann ist es schon echt sehr, sehr, sehr dünn besiedelt. Und die meisten dieser 250.000 Einwohner leben in der Hauptstadt Darwin. Da sind es etwas über 140.000. Und etwa 80% der Einwohner am Northern Territory leben in den drei großen Städten Darwin, Palmerston und Alice Springs. Und die Einwohner selbst nennen sich Territorians. Die Bevölkerung des Northern Territory ist sehr multikulturell. Im Jahr 2021 sprachen nur etwa 57% der Haushalte Englisch zu Hause. Die australischen Ureinwohner bilden mit etwa 30% den größten Anteil an der Bevölkerung, gefolgt von den Australiern mit 28%. Die Ureinwohner, also die Aborigines, sprechen mehr als 100 lokale Sprachen und Dialekte. Wahnsinn. So viele kleine Gruppierungen gibt es also. Die Uhren im Northern Territory ticken vielleicht etwas langsamer, aber allgemein sind sie in der Australian Central Standard Time. Und die liegt 9,5 Stunden vor der UTC. Das heißt, in der deutschen Sommerzeit ist die Zeitverschiebung 7,5 Stunden und in der deutschen Winterzeit 8,5 Stunden. Diese halbe Stunde ist immer wieder verwirrend. Wirtschaftlich gibt es zwei Hauptzweige zu nennen. Das ist einmal das Thema Bergbau, also Mining, also der Abbau von Rohstoffen. Und hier ganz weit vorne sind Uran, Gold, Erdöl und Erdgas. Und der zweite Zweig ist dann natürlich schon gleich der Tourismus. Allgemein, wenn man an Australien denkt, hat man vermutlich am ehesten Bilder aus dem Northern Territory vor Augen. Da gibt es das Red Center, also das Outback mit seiner roten Erde, natürlich den weltberühmten Felsen, den Uluru, aber auch tolle Strände an den Küsten im Norden. Was das Klima betrifft, gibt es zwei Klimazonen. Einmal im Norden und einmal im Süden. Im Norden ist das Klima tropisch und da gibt es zwei Jahreszeiten. Die Regensaison, die geht etwa von November bis April und umfasst dann Zyklone und Monsune, also sehr viel Wind und auch sehr viel Regen. Insgesamt fallen mehr als 1500 mm Regen hier im Jahr. Zum Vergleich, in Köln, wo es ja auch relativ viel regnet, sind es unter 1000. Und dann gibt es noch die Trockensaison, die geht etwa von Mai bis Oktober und eignet sich natürlich am allerbesten zum Reisen. Im Süden herrscht arides Klima, also Wüstenklima. Das heißt, im Sommer ist es hier richtig heiß. Bis fast 50 Grad können hier erreicht werden. Im Winter hingegen ist es tagsüber mild und angenehm, In der Nacht kann es aber richtig kalt werden, so bis knapp über 0 Grad. Frost wird eigentlich eher selten erreicht. Dafür ist jedoch zu beachten, dass, wenn man im Zelt übernachtet, es schon ziemlich kalt ist. Und ein heißer Sommer und ein milder Winter heißt dann eben auch relativ wenig Regen. Und so fallen hier im Durchschnitt weniger als 250 mm pro Jahr. Im Vergleich zum Norden ist das schon richtig wenig. Kommen wir zur Hauptstadt des Northern Territories, Darwin. Darwin hat zwischen 140.000 und 150.000 Einwohner und trägt damit den Hauptanteil der Gesamteinwohner des Northern Territory oder des NT, wie die Australier sagen. Darwin bildet gleichzeitig auch das Regionalzentrum vom Top End, also vom nördlichen Bereich. Wenn wir uns an das Klima erinnern, im Norden ist es hier ziemlich feucht und somit trägt Darwin den unrühmlichen Titel der nördlichsten und feuchtesten Metropole Australiens. Darwin ist ein niedliches kleines Städtchen. Allerdings sollte man sich hier nicht auf die Suche nach einer Altstadt begeben, da nach schweren Bombardements im Zweiten Weltkrieg und dem einen oder anderen zerstörerischen Zyklon nicht mehr viel alte Bausubstanz erhalten ist. Das heißt, die Gebäude sind meist halbwegs modern und eigentlich ganz nett anzuschauen. Das Nette in Darwin ist, dass es nah am Wasser gelegen ist und damit viele schöne Strände gibt. Zum Beispiel etwas nördlicher gibt es den Mindell Beach und hier gibt es den Mindell Beach Sunset Market in der Trockensaison, einmal die Woche, ein schöner Markt. Aber Achtung, nicht zu nah an die Wasserfront gehen, denn es kann Krokodile geben. Und zum Baden eignen sich die Strände auch nicht so richtig gut, zumindest in der Saison von Oktober bis Mai, also erst in der feuchten Saison, wegen der Würfelqualle, dem Box Jellyfish. Wenn man in Darwin baden gehen möchte, kann man zum Darwin Waterfront Precinct gehen. Der ist etwas im Süden, in der Nähe des Port Darwins, des Hafens. Und hier gibt es einen geschützten und sogar bewachten Strand. Und er ist extra ummauert, sodass kein Krokodil reinkommt und auch keine Würfelqualle und man ganz in Sicherheit baden gehen kann. Darwin bildet das nördliche Ende des Stuart Highways, der im Süden in Port Augusta in South Australia startet und durch das ganze Northern Territory führt. Aber nicht nur die Straßen enden hier im Norden, sondern auch die Gleise. Und zwar fährt der Luxuszug Garn von Adelaide einmal über Alice Springs durch das ganze Territory auch bis nach Norden, nach Darwin. Und zum Ende noch ein kleiner Funfact. Australiens erstes Telegrafenkabel kam in Darwin an Land. Und es war eine Verbindung nach Indonesien gewesen. So, dann kommen wir zu den Touristenregionen. Grob gesehen gibt es zwei Touristenregionen, nämlich eine im Norden, das Top End, und eine Central Australia im Süden. Und dann werde ich jetzt in die Teilregion mal reingehen. Also im Top End hatten wir gerade schon, nämlich Darwin, das ist das erste Gebiet, Darwin and Surrounds. Das besteht natürlich aus der Hauptstadt Darwin, aber auch den umliegenden Gebieten. Hier gibt es die meisten Touristen im Northern Territory und das waren vor Covid mehr als 1 Million Besucher pro Jahr. Eine Stunde südlich von Darwin entfernt findet sich der Litchfield National Park. Der ist berühmt für seine Wasserlöcher und Wasserfälle, in denen man baden kann, allerdings nur in der Trockenzeit, denn in der Regenzeit können sich hier Krokodile aufhalten, die dann allerdings zum Ende hin vertrieben werden, sodass wir Menschen dann relativ entspannt dort baden können. Wiederum eine Stunde östlich von Darwin findet sich der Mary River National Park und hier finden sich Riesenfeuchtgebiete, die dann auch von ganz vielen Vögeln natürlich bewohnt werden. Wenn man über den Mary River National Park noch weiter nach Osten hinausfährt, kommt man zur nächsten Region, Kakadu and Surrounds. Das ist dann der Kakadu National Park. Auch hier gibt es wieder tolle Wasserlöcher zum Baden. Ansonsten ist der ganze Park eigentlich durchgehend bewaldet und wurde früher für Wasserbüffelfarmen genutzt. Im Kakadu National Park gibt es schon ganz viel Ureinwohnerleben und deswegen kann man an vielen Felsen Aboriginal Rock Art finden. Das heißt, es gibt spezielle Punkte, zu denen man fahren kann. Also mal Ausschau halten, was die Aborigines vor langer Zeit schon über ihr eigenes Leben auf den Felsen hinterlassen haben. Und das sind dann auch immer ganz nette kleine Wanderungen über Felsen, über kleine Berge, nichts Großes. Einfach eine schöne Rundtour. Und auch wenn es warm ist, kann man das eigentlich relativ gut managen. Im Kakadu ist eigentlich nur die Hauptstraße größtenteils asphaltiert. Das heißt, sobald man links oder rechts in den Wald abbiegt, zum Beispiel zu Wasserlöchern, wurde es ganz schnell Offroad und dann nur noch Schotterpisten. Das heißt, hier empfiehlt es sich, einen Allradantrieb zu haben, aber nicht zu jedem Wasserloch. Vom Kakadu National Park nochmal weiter nach Osten schließt sich dann Arnhem Land an. Das ist östlich des East Alligator Rivers im Nordosten des Northern Territory. Kleiner Fun Fact, der East Alligator River müsste eigentlich Crocodile River heißen, da es in Australien keine Alligators gibt. Nach Arnhem Land kommt man eigentlich nur, wenn man eine Erlaubnis hat, da reinzufahren. Das heißt, das ist quasi wie heiliges Land. Da darf man nur reinfahren, wenn man vorher die Erlaubnis bekommen hat. Und die Einfahrt, zumindest aus Kakadu, ist auch relativ spektakulär, nämlich über die Cahill's Crossing. Das ist eine Straße durch das Flussbett des East Alligator Rivers. Und das Spannende hier ist, dass diese Überquerung noch relativ nah am Ozean ist, sodass bei Flut das Meerwasser in den East Alligator River reindrückt und über diese Betonschwelle quasi rüber. Und dann warten auf der flussaufwärts liegenden Seite die Krokodile in Massen im Wasser auf Fische, die über die Betonstraße gespült werden. Das heißt, die Krokodile müssen einfach nur den Mund aufmachen und dann kommt das Frühstück wie im Schlaraffenland angeschwommen. Bei Ebbe fließt das ganze Wasser dann wieder in Richtung Ozean ab. Dann ist deutlich weniger Wasser über der Querung und auch deutlich weniger Krokodile im Wasser zu sehen. Und dann ist es für unser Eins auch etwas, sagen wir mal, sicherer, über die Querung zu fahren. Wer keine Erlaubnis hat für die Querung oder auch einfach keine Lust hat, hat direkt an der Querung einen Parkplatz mit zwei tollen Aussichtspunkten links und rechts der Straße. Und da lohnt es sich dann also ein bisschen auf die Flut zu achten, vorher informieren und dann gezielt dazu hinfahren. Denn dann sieht es echt spektakulär aus mit den Krokodilen im Wasser. Und vielleicht hat man ja auch Glück und es fährt zum Beispiel ein Lastwagen durch oder ein Parkranger. Das ist dann besonders spektakulär. Die Zufahrt zur Cahill's Crossing ist ganz einfach von Jabiru. Allerdings ist zu sagen, dass es eine relativ lange Sackgasse ist. Das heißt, an der Crossing geht es dann eigentlich nur noch wieder zurück und nicht mal weiter. Südlich vom Kakadu National Park schließt sich dann Catherine and Surrounds an. Und hier sind ganz besonders die Catherine Hot Springs zu nennen. Das ist eine Thermalquelle im Herzen der Stadt und kostenfrei Eintritt. Das heißt, man kann einfach parken, in den kleinen Bachlauf steigen und ein bisschen das warme Wasser und das fließende Wasser genießen. Und abgesehen von einem Supermarkt gibt es nicht viel mehr spektakuläre Sachen in Catherine selbst. Doch nördlich davon gibt es die Nitmiluk Gorges. Das sind tolle, spektakuläre Schluchten. Und zwar sind drei per Boot befahrbar. Allerdings muss man zwischendurch umsteigen, weil es immer wieder natürliche Barrieren gibt. Nach der ersten Schlucht kann man sogar aufs Kanu umsteigen und noch die nächsten zwei Schluchten befahren, da auch hier die Salzwasserkrokodile nach der Regensaison vertrieben wurden. In der ersten Schlucht ist das aber nicht möglich, deswegen geht es da nur gesichert mit dem Boot entlang. Hier sei aber noch zu sagen, dass wiederum nur die Salzwasserkrokodile vertrieben wurden. Das heißt, in den anderen Schluchten gibt es tatsächlich auch noch in der Trockensaison Süßwasserkrokodile, aber die sind nicht weiter gefährlich. Ja, das waren so die Hauptregionen im Norden und im Süden des Northern Territory, also im Zentrum von Australien, schließt sich dann als erste Region Alice Springs and Surrounds an. Alice Springs ist die berühmte Stadt am Stuart Highway im Zentrum Australiens und hier gibt es zum Beispiel die Royal Flying Doctors, das heißt die Ärzte, die mit dem Flugzeug zu den Patienten hinfliegen, weil die Distanzen einfach in den meisten Fällen zu groß sind. Gibt es auch ein tolles Museum, kann man sich gut angucken. Außerdem gibt es hier ein Visitor Center, der School of the Air. Das ist wiederum die Schule, die in den früheren Zeiten per Funk, heutzutage dann doch schon per Internet, mit den Schülern im ganzen großen Umfeld kommuniziert, um Bildung auch diesen Kindern zukommen zu lassen, ohne eben alle Kinder nach Alice Springs holen zu müssen. Auch eine ganz tolle Sache. Touristen nutzen Alice Springs gern auch als Ausgangspunkt in Richtung Uluru. Aber Achtung, hier sollte man die Entfernung nicht unterschätzen, das sind immer noch ca. 450 Kilometer. Auf dem Weg dahin gibt es dann wenigstens noch den King Canyon, der sehr sehenswert ist, aber auch hier, Achtung, sind es 300 Kilometer ungefähr von Alice Springs bis dorthin. Ja, und da schließt sich dann eben die Region Uluru and Surrounds an. Ja, der magische Uluru. Früher wurde er ja auch Ayers Rock genannt, ist heute nicht mehr so adäquat. Der Uluru. Ganz wichtig auch, der Uluru ist heute nicht mehr besteigbar, schon seit einigen Jahren mittlerweile, denn es ist ein heiliger Ort der einheimischen Aborigines und deswegen wurde der Aufstieg gesperrt, abgesehen davon, dass er auch durchaus nicht ganz ungefährlich war. Wir haben am Uluru eine tolle Zeit damals in Australien verbracht. Wir sind zum Beispiel mit dem Fahrrad eine Runde rumgefahren. Das war ganz gut mit den etwas kleineren Kindern. Man könnte es auch zu Fuß machen, allerdings sind das dann fast 11 Kilometer. Das war mit dem Fahrrad dann doch etwas entspannter. Die Touristen treffen sich gern an allen möglichen Ecken und Enden zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang, weil es natürlich immer eine tolle Stimmung gibt. Für den Uluru gilt zu beachten, dass in den australischen Sommermonaten es einerseits sehr heiß ist und dann andererseits auch von Fliegen wimmelt. Das heißt, wir haben uns dann relativ schnell so Fliegennetze fürs Gesicht organisiert, weil sie einfach an die Augen fliegen. Das ist alles sehr unangenehm. Also irgendeinen Kopfschutz braucht man. Ganz klassisch, früher haben die Australier einen Hut gehabt, an den ganz viele Korken hingen. Wie gut oder schlecht der funktioniert, weiß ich nicht. Wir haben lieber das Netz genommen. Die beste Besuchszeit ist sowieso eher in den Wintermonaten oder vielleicht in den anfänglichen Wintermonaten, wenn es tagsüber noch sehr angenehm ist, nicht zu heiß und nachts vielleicht noch nicht zu kalt. Also in unserem deutschen Hochsommer wird es nachts schon ziemlich kalt. Wie eingangs schon gesagt, gerade beim Zelten, und es gibt einen Zeltplatz in Yulara, muss man dann aufpassen, dass es nicht zu kalt wird. Direkt in guter Nachbarschaft vom Uluru gibt es dann noch die Katatjuta, früher auch die Olgas genannt. Das ist eine jetzt nicht riesengroße, aber doch ganz nette Felsenschlucht mitten im flachen Land. Ja, und die Stadt Yulara, so als Dreh- und Angelplatz für alles, für die ganzen Touristen mit Hotels, mit Campingplatz, ist das Tor eben zum Uluru, das Tor zu den Katatjutas. So ein kleines Ortszentrum, aber eigentlich nur Hotels, ein kleiner Supermarkt und ein Flughafen, der für die meisten Touristen das Einfallstor sein wird, wenn sie nicht aus Alice Springs kommen. Und zu guter Letzt noch die Region Tennant Creek and Barkley Region. Das ist eine Region mitten im Nirgendwo zwischen Alice Springs und Darwin. Der Landkreis ist etwas kleiner als Deutschland. Das ist schon ziemlich groß, muss man sich mal vorstellen. Und beherbergt etwa 6.000 bis 7.000 Einwohner. Also quasi gar nichts. Tennant Creek selbst ist der größte Ort. Der liegt am Stuart Highway, dementsprechend praktisch gelegen und hat etwa 1.700 Einwohner. Und dann gibt es noch das Dorf Elliott, das mit seinen weniger als 300 Einwohnern jedoch erwähnt werden muss, weil es etwa auf genau der Hälfte zwischen Darwin und Alice Springs am Stuart Highway liegt. So, jetzt ist der Stuart Highway schon ganz oft gefallen, dann gehen wir mal über zur Art des Reisens. Also es gibt an sich drei wichtige National Highways, das ist der Stuart Highway, der Barkley Highway und der Victoria Highway. Der Stuart Highway ist ja quasi der Highway schlechthin, quasi weltberühmt, von Port Augusta im Süden in South Australia bis nach Darwin im Norden, vorbei an Alice Springs zum Beispiel. Der Barkley Highway geht vom Stuart Highway nördlich von Tennant Creek in Richtung Osten nach Queensland. Und das ist die einzige asphaltierte Verbindung vom Northern Territory nach Queensland. Alles andere wäre dann nur off-piste und das wäre ziemlich weit. Der Victoria Highway hingegen geht von Katherine in Richtung Westen, nach Western Australia. Und dann gibt es noch einen lokalen Highway, der hier zu erwähnen ist. Das ist der Lasseter Highway. Das ist der Verbindungsweg vom Stuart Highway südlich von Alice Springs zum Uluru. Und der ist zum Glück komplett asphaltiert. Das heißt, die Fahrt ist dann relativ entspannt, wenn auch ziemlich weit. Und wer nicht mit dem Roadtrain oder dem Auto oder dem Wohnmobil unterwegs ist, der kann auch mit der Eisenbahn fahren. Allerdings noch gar nicht so lange. Denn erst seit 2004 fährt von Alice Springs bis Darwin auch die Eisenbahn durch. Und es ist zum einen der Güterverkehr natürlich, aber auch The Garn. Ein Touristen- bzw. Fernverkehrszug, der von Adelaide bis nach Darwin fährt, der eher den Weg und die ganze Experience im Outback als Ziel hat, statt einfach nur das Ankommen. Tja, und angesichts der großen Distanzen ist natürlich das Fliegen nicht von Hand zu weisen. Das heißt, die großen Städte haben teils internationale Flughäfen und sind von australischen Airlines ziemlich gut angebunden. Und dann gibt es noch ganz viele kleine Flugfelder, aber die sind eher für den privaten Flugverkehr. Das waren jetzt schon ganz schön viele Informationen, aber eine kleine Sache habe ich noch. Und diese kleine Sache, genau, ist gar nicht so klein, nämlich die Big Things in Northern Territory. Die gibt es in allen Bundesstaaten und auch Territories und natürlich auch im Northern Territory. Und fangen wir mal an, was gibt es denn hier so? Und zwar gibt es die Big XXXX Can. Das ist eine große Bierdose in Coolgera. Dann gibt es The Big NT Stubby. Das ist eine Bierflasche in Larimar. Es gibt das Big Jumping Crocodile am Adelaide River. Es gibt das Big Boxing Crocodile in Humpty Doo. Das ist gar nicht weit weg von Darwin. In Darwin selbst gibt es den Big Buffalo. Und dann gibt es noch The Big N Meteor Man in Aileron. Und dazu passend The Big Aboriginal Woman and Child, auch in Aileron. Das war also das Northern Territory im Schnelldurchlauf. Und so ein gesprochener Podcast Und dieser Schönheit dieses Landes, dieser Natur, dieser beeindruckenden Weite, diesem Red Center, diesen eher blassgrünen, tollen Wäldern im Norden, bei weitem nicht gerecht. Das muss man einfach gesehen haben. Das heißt, wenn du noch nicht weißt, wo du das nächste Mal in Australien Urlaub machen magst, kann ich auf jeden Fall das Northern Territory empfehlen. Sowohl im Süden als auch im Norden, zur richtigen Zeit, versteht sich. Aber das ist einfach beeindruckend. Bringt etwas Zeit mit, da es groß ist und viel zu sehen gibt, aber lasst euch das nicht entgehen. Viel Spaß! Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast auch mal wieder reingehört nach dieser doch sehr langen Pause. Aber ich muss sagen, es ist eben gar nicht so einfach, mit Leben hier in Deutschland, mit Vollzeitjob und Familie, das alles so unter einen Hut zu kriegen und dann auch noch wieder Podcast-Folgen aufzunehmen. Und lass mir doch gerne einen Kommentar da, entweder im Blog, bei YouTube, Instagram, Facebook oder schreib mir eine E-Mail, damit ich einfach sehe, ob ihr noch Interesse habt oder was es für neue Themen gibt, die euch interessieren. Was soll ich mal besprechen? Worüber soll ich mal meine Insights teilen? Lasst es mich wissen. Lasst auch ein paar gute Sterne da, damit auch andere diesen Podcast finden. Und ich sehe, dass der Podcast auch immer noch regelmäßig gehört wird von vielen Menschen. Und das motiviert mich natürlich eigentlich. Und ich hoffe, ich kann das auch nutzen, um mal wieder ein paar Folgen aufzunehmen. Also hoffentlich bis bald mal wieder. See you later.